viele Intuitionen sprechen von Inklusion. Wenn man dann genauer hinschaut, findet die Inklusion aber nur innerhalb der eigenen Mauern statt. Also anstelle von 2 Arten von Frühstück darf man aus 3 Arten von Frühstück auswählen. Und das hat relativ wenig mit Inklusion zu tun.
Mein Name ist Rudi Meier und das ist der Podcast Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit. Ja, ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast vorstellen zu dürfen, Brian McGowan. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Und gleich vorab, Brian, bevor ich zu dir komme, wir führen das Gespräch auf Hochdeutsch. Wir haben uns überlegt, dass es vielleicht Sinn gibt, wenn auch Menschen in Österreich, in Deutschland sprachlich anknüpfen können. Und man möge es mir verzeihen, wenn ich ins Schwäbische abdrifte, in den Sound des Schwäbischen. Ich bemühe mich, das ins Schriftdeutsch zu machen. Brian McGowan, herzlich willkommen bei uns beim Podcast Kontrast.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns vor Jahren kennengelernt und du warst bei uns zu Gast und in einer Ringvorlesung zum Thema Gesellschaft für alle, behindert werden, behindert sein. Viele Jahre her und gleichzeitig bist du einer der Vertreter, Vertreterin der sogenannten Disability Studies in der Schweiz, in eurem Netzwerk. Und erzähl uns doch ein bisschen, wer bist du? Was machst du?
Ja, gerne. Also mein Name ist, wie gesagt, Brian McGowan. Ich bin von Haus aus eigentlich Historiker. Also habe an der Uni Zürich Geschichte studiert und Religions- und Politikwissenschaften. War dann viele Jahre in der praktischen Gleichstellungsarbeit tätig. Das heißt, ich war lange Zeit sogenannter Gleichstellungsbeauftragter der Stadt Bern für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Das war damals die erste kommunale Stelle dieser Art in der Schweiz, die ich damals aufbauen durfte, habe dann lange im Hochschulbereich ebenfalls in der praktischen Gleichstellungsarbeit gewirkt als sogenannter Diversity-Beauftragter der ZHAW und bin dann aber mehr und mehr rübergewechselt, neben der praktischen auch noch in die theoretische Gleichstellungsarbeit, sprich eben Disability Studies, wo ich unterrichte. Also ich bin heute Dozent für Disability Studies an der ETH Zürich und unterrichte an einigen weiteren Hochschulen zu Themen der Inklusion, Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention oder eben auch zu Themen der Disability Studies. Vielleicht ganz kurz noch sonst zu mir. Ich lebe in einer Muskelerkrankung und sitze deshalb in einem elektrischen Rollstuhl.
Jetzt hast du so viele große und wichtige Schlagworte in deiner Vorstellung schon genannt. Gleichwohl, wir tauschen uns in unserem Podcast über das Leben mit Krankheit und Behinderung. Das ist unsere Rahmung. Und du bist sozusagen einer derjenigen, die sich mit den Disability Studies intensiv beschäftigen. Unsere Zuhörerinnen haben natürlich großes Interesse zu verstehen und zu fragen, was ist es denn? Was sind denn eigentlich diese Disability Studies? Wo kommen die her? Und vielleicht, was ist der Kern deren Anliegen?
Ich versuche auf zahlreichen Fragen in dieser einen Frage, das etwas zusammenzuführen, daraus einzugehen. Ich versuche mal vielleicht so, Disability Studies sind ein interdisziplinäres Forschungsfeld, eine Forschungsrichtung, die vor allem versucht, um es etwas einfach zu sagen, Behinderung neu zu denken. Wir haben klassischerweise unsere Vorstellungen in der Akademie, aber auch in der Gesellschaft, was Behinderung ist. Das sind sehr häufig sehr veraltete Bilder von Behinderung, die in unseren Köpfen drin sind, aber nicht nur in unseren Köpfen, sondern das schlägt sich dann ja auch nieder in den Strukturen, die wir um uns herum aufbauen, und also Stichwort Inklusion, wie wir etwas aufbauen. Und ich glaube, hier braucht es dringend neue Zugänge. Vielleicht kann man das am besten oder daran anknüpfen, was die UN, was der UN-Ausschuss an die Schweiz zurückgemeldet hat 2022, dass die Schweiz immer noch sehr viel veraltete Strukturen hat, sehr viele Diskriminierungen tagtäglich stattfinden in der Schweiz gegenüber Menschen mit Behinderungen. Als Hauptgrund haben sie immer wieder genannt, dass die Schweiz nach wie vor am sogenannten medizinischen Modell, sogenannten individuellen Modell von Behinderung festhält und hier keine Weiterentwicklung im Bereich Behinderung stattfindet. Also ich glaube, das ist ganz zentral. Deshalb ist es so nötig, Behinderung auch neu zu denken. Und die Disability Studies, die machen die Forschung, wie dann Behinderung neu gedacht werden kann und wie aus einem neuen Denken dann am Ende auch hoffentlich neue Strukturen daraus entstehen können.
Mhm. Du hast dich kurz vorgestellt, wie du zu dem Thema kommst. Mein Zugang repräsentiert, glaube ich, noch dieses, genau dieses alte Modell, dieses defizitorientierte Modell. Ich habe vor 43 Jahren, ich bin schon ein bisschen älter, eine Fachausbildung zum Heilerziehungspfleger gemacht. Und ich finde das Wort heute wirklich eine massive Zumutung, das Wort Heilerzieher, das defizitorientierte medizinische Modell tatsächlich. Und ich meine, das sind die Errungenschaften dessen, wo die Disability Studies aus meinem Verständnis auch herkommen, nämlich Großbritannien, USA, Independent Living, alle diese Selbstermächtigungsbewegungen, die dazu führen, dass endlich eigentlich ein neues Verständnis von Behinderung auf die Agenda gesetzt werden soll. Wie siehst du das in der Schweiz? Gibt es denn sowas Vergleichbares wie mit den, ich sag mal, Independent Living Bewegungen, der selbstbestimmt Leben Bewegung in Österreich, in der Schweiz?
Ja, das gab es ein kleines Stück weit auch. Also wir hatten in der Schweiz ebenfalls ein schweizerisches Zentrum für selbstbestimmtes Leben in Zürich. Das ist aber vor einigen Jahren wieder zugegangen. Von daher sind wir alles, wie auch sonst in anderen Bereichen, einiges kleiner unterwegs gewesen. Was die Akademie betrifft, da haben wir das nie geschafft, das aufzubauen, was in Deutschland zumindest teilweise gelungen ist mit einigen Zentren für Disability Studies. Mhm. Das heißt, wir haben in der schweizerischen Hochschullandschaft immer nur vereinzelte ForscherInnen, die da und dort etwas versucht haben, auf die Beine zu stellen. Da und dort gibt es eine Uni, die etwas macht, und die ETH beginnt jetzt damit, das aufzubauen. Das zumindest ist unsere Hoffnung, die wir uns dafür engagieren, dass das Thema Disability Studies auch in der Schweiz Verankerung findet in der Hochschullandschaft. Hm. Vielleicht noch etwas, was du vorher gesagt hast, Stichwort Behindertenbewegung, wo das herkommt. Ganz, ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Die Disability Studies, wenn ich Einführungen dazu gebe, mache ich immer am Anfang einen Überblick, woher sich das oder woraus sich das speist. Und das eine ist natürlich Akademie, also respektive Wissenschaft. Das zweite ist immer politischer Aktivismus, also die Verknüpfung zu den Menschen mit Behinderungen selbst. Du hast vorher gesagt, Heilpädagogik oder Heilerzieher in Deutschland, wie das heißt, ist natürlich ein sehr schwieriger Begriff. Und klassischerweise ist das ja auch ein Berufsfeld von Menschen ohne Behinderungen, die sich mit Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Und das haben wir ja bis heute. Mhm. Also in ganz vielen Studiengängen haben wir Menschen ohne Behinderungen, die darüber entscheiden, was ist relevant zu lernen im Bereich Behinderung. Mhm. Und ich glaube, da knüpfen die Disability Studies ganz anders an. Sie knüpfen an bei den sozialen Bewegungen in unserer Gesellschaft, bei den Bewegungen von Menschen mit Behinderung, auch Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam, die sich für die Lebensrealitäten tatsächlich interessieren und nicht nur für das eigene Lernen und Lehren. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, wenn das im Zentrum steht. Also dieses zweite Standbein neben der Akademie sind die sozialen Bewegungen. Und das dritte schlussendlich sind auch noch Disability Arts and Culture. Also wie kann man das auch vermitteln zwischen Akademie und Gesellschaft, was sehr häufig nicht oder viel zu wenig gelingt. Das sind Schnittstellen, die ebenfalls in die Disability Studies einen Platz haben, um hier eine Vermittlung, eine gesellschaftsrelevante Vermittlung auch hinzukriegen.
Du beschreibst ganz wunderbar das Ausbildungssetting, das ich Anfang der 80er Jahre genauso erlebt habe. Und tatsächlich auch ich bin von diesen politischen Bewegungen geschult worden in den 80ern und frühen 90er Jahren von den entsprechenden behinderten, bewegten Menschen damals, die doch einen wichtigen Impuls gesetzt haben, das zu ändern. Und die Forderung, die allseits uns wahrscheinlich gut bekannte Forderung, nichts über uns ohne uns, nothing about us without us, die tatsächlich ernst zu nehmen, heißt, Dinge auch zu ändern. Ja. Ihr seid ein kleines Netzwerk, so eure Selbstdarstellung im Netz. Wer sind die Leute, die bei euch im Netzwerk aktiv sind? Welche verschiedenen Bausteine werden da bearbeitet, aus welcher Perspektive heraus?
Das muss man sich eben im Zuge der kleinen Brötchen in der Schweiz, die ich zuvor besprochen habe, oder beschrieben, aber auch so vorstellen. Es ist eigentlich ein Netzwerk von verschiedenen Personen, die sich für die Disability Studies interessieren, die in den Disability Studies teilweise forschen und die sich für die Disability Studies engagieren. Es sind ein Netzwerk von 4 bis 5 Leuten. Einige sind, wie gesagt, Forschende, andere haben Lehrstühle inne, andere unterrichten. Und unser Ziel ist es eigentlich, die Disability Studies in der Schweiz bekannter zu machen. Es ist ja nicht nur so, dass es die an den Hochschulen einfach praktisch nicht gibt, sondern meistens kennt man die auch überhaupt gar nicht. Mhm. Man hat immer das Gefühl, für Behinderung, da haben wir ja unsere Spezialisten, von den Heilpädagogen über die Rehabilitationsfachperson, über die Pädagogik etc., die sich auch selbst anhand stets als Experten zum Thema Behinderung sehen. Mhm. Und deshalb ist auch das Bewusstsein kaum hier, dass deren Arbeit sehr häufig an den Bedürfnissen für Menschen mit Behinderung vorbeigeht. Mhm. Und als solches, wenn das Bewusstsein wird, kennen sie halt auch die Disability Studies. Das wollten wir ändern und haben begonnen vor einigen Jahren mit Online-Ringvorlesungen, wo wir Gäste eingeladen haben aus verschiedenen Ländern, auch aus Österreich, zum Beispiel unsere erste Veranstaltung war mit Volker Schönwiese. Und so haben wir immer wieder Gäste eingeladen, auch aus Deutschland, aus der Schweiz, die Inputs machen zu verschiedenen Themen, die relevant sind, Bereich Behinderung und Arbeitswelt, Behinderung und Akademie, Behinderung und Religion hatten wir, Behinderung und Partizipation, ganz verschiedene Themen, die dann aus den Disability Studies Perspektiven beleuchtet werden.
Stichwort Volker Schönwiese. Ich habe letzte Woche eine Einführung in dieses große Thema Menschen mit und ohne Behinderung gemacht, hier an der Fachhochschule in St. Gallen in der sozialen Arbeit. Und wir machen dort wirklich intensive Auseinandersetzungen mit diesem wunderbaren Projekt, das Bildnis eines behinderten Mannes, das dir wahrscheinlich gut vertraut ist. Eines der ersten partizipativen Forschungsprojekte unter wirklich konsequenter Einbeziehung von Menschen mit und ohne Behinderungserfahrung auf allen Ebenen, auf wissenschaftlicher Ebene, auf künstlerischer Ebene, auf auch sozusagen in so einer Resonanzgruppenebene. Und das ist für unsere Studierenden immer wieder völlig überraschend und sagt, oh, da kommen Menschen zu Wort, die haben alle eine eigene Behinderung, die haben alle einen eigenen Namen, die haben alle eine eigene Perspektive. Und das zeigt schon, wie ungewohnt wir das sind, dass heute nach wie vor so wenig partizipativ geforscht wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, auch aus meiner Warte für die Disability Studies. Nichts über uns heißt auch konsequent partizipativ forschen und konsequent Veränderungen auch institutionell auf den Weg zu bringen. Das, glaube ich, ist eine der Kernaufgaben, die wir angehen müssen. Ja. Und gleichzeitig wissen wir, der gesellschaftliche Stellenwert von dem, was wir tun, ist natürlich immer wieder auch mit so ein bisschen Frustrationserfahrungen. Wir werden freundlich, wird uns zugewinkt. Ja, ihr seid prima, ihr macht da wichtige Sachen. Aber wenn es ums Umsetzen geht, ist manchmal ja der Weg, das Brett, das es zu bohren gilt, doch sehr, sehr, sehr dick und auch sehr unnachgiebig. Wie erlebst du das bei euch? Wie ist euer Netzwerk, wenn es ums Institutionalisieren geht? Passiert da was?
Nicht zu viel, nein, das ist so. Ich wäre aber nicht so nah bei deiner Aussage, dass das Brett so allzu dick ist. Ich glaube, es wäre gar nicht so wahnsinnig dick, das Brett, das man bohren müsste, sondern es würde hier einfach wichtig sein, zu benennen, an was das liegt, dass die Widerstände hier immer wieder so groß sind. Ich glaube, das eine haben wir vorher schon genannt, die klassischen Disziplinen, die sich mit Behinderung beschäftigen, die sich nicht reinreden lassen wollen und auch ihr Gebiet weiterhin für sich beanspruchen wollen. Als wichtiger Grund ist es, glaube ich, ganz zentral hinzuschauen, wer profitiert denn vom bestehenden System und wer profitiert davon nicht. Also du unterrichtest ja in der sozialen Arbeit und ich habe in verschiedenen Hochschulen unterrichte ich auch in der sozialen Arbeit und erlebe es da immer wieder, dass ich Studierende habe, die praktisch am Ende ihrer Ausbildung sind und die haben bis zu meinem Input oder zu Input von ein, zwei anderen Leuten, die mit mir zusammen dann das dort bestreiten, eigentlich noch nie Menschen mit Behinderung gesehen, die inklusiv leben. Mhm. Also ich meine, ich kann sie mal kaum fassen. Mhm. Die sind meistens so schön vorbereitet worden in ihren Ausbildungsgängen für das separative Leben von Menschen mit Behinderung. Sie werden geschult für das separative Leben von Menschen mit Behinderung. Sie werden spezialisiert. Und wenn man dann kommt mit dem Anliegen der Inklusion und dann sagt, ja, dafür müsst ihr jetzt genauer hinschauen, an was liegt es, dass wir so viel Separation haben und so wenig Inklusion, dann kommt zuerst mal eine Abwehrhaltung. Also nicht bei allen. Es gibt viele Studierende der sozialen Arbeit, die auch in Institutionen tätig sind. Ich glaube, die spüren, irgendetwas stimmt nicht. aber sie können es dann meistens noch nicht so gut auf den Punkt bringen. Und ich glaube, hier wäre es ganz, ganz wichtig, mit den Studierenden in den Ausbildungsgängen zu analysieren, wie sind die Machtverhältnisse, wer profitiert, warum wird rund 4 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr verdient mit Menschen mit Behinderung, wie viele tausend Arbeitsplätze hängen damit zusammen. Und wenn man das dann versteht, glaube ich, kann man einfacher erkennen, wo die Widerstände sind, sowohl in der Landschaft draußen, also in der konkreten Lebensrealität, wie viele Menschen mit Behinderungen leben, aber auch in den Ausbildungsgängen, die Zudiener und Zulieferer von Humanpersonal sind für diese separativen Strukturen. Und ich glaube, hier haben die Ausbildungsgänge, die Hochschule, eine sehr große Verantwortung, wenn es darum geht, Inklusion zu befördern und Separation womöglich zumindest abzubauen.
Wie erlebst du das? Du sprichst mir jetzt mehr als aus dem Herzen. Ich erlebe nämlich, wenn ich in die Ostschweizer Landschaft schaue, tatsächlich ein sehr ambivalentes Bild. Einerseits sowohl Institutionen als auch Selbstverständnisse, die wirklich gut dran sind, dieses neue Verständnis, dieses inklusivere Modell mit seinen kulturellen Facetten und so weiter, tatsächlich angehen wollen oder angegangen sind. Sie wollen ändern, sie stecken halt auch oft in ihren alten Strukturen ein Stück weit fest. Das sind auch gesellschaftlich bedingte Sachen, Themen, Bilder, die dort wirkmächtig werden. Ich finde, das aufzubrechen, ist auch das Angebot der Stunde. Wie erlebst du Deinstitutionalisierungsgeschichten? Siehst du dort Aufbrüche, die Vorbildcharakter haben? Müssen wir vielleicht uns an dem einen oder der anderen, ich sag mal, Institutionenlandschaft, können wir uns da orientieren? Hast du gute Best-Practice-Beispiele für diese Veränderung?
Nee. Also praktisch keine. Oder nicht keine, die mir groß bekannt sind. Es gibt da und dort eine Institution. Und es gibt auch ein, zwei Beispiele von Institutionen, die sich selber abgeschafft haben und Menschen ins Quartier, ins inklusive Leben begleitet haben, überführt haben oder unterstützt haben, das zu überführen. Aber in aller Regel findet da genau das Gegenteil statt. Also ich sehe keinen Aufbruch. Der UNO-Ausschuss hat ja auch massiv kritisiert, dass die Deinstitutionalisierung, die gefordert wird, komplett in der Schweiz ignoriert wird. Viele Institutionen beschäftigen sich zwar vordergründig mit der UNBRK, sprechen von Inklusion. Wenn man dann genauer hinschaut, findet die Inklusion aber nur innerhalb der eigenen Mauern statt. Also man darf dann vielleicht anstelle von 2 Arten von Frühstück davon aus 3 Arten von Frühstück auswählen. Und das hat relativ wenig mit Inklusion zu tun. Auch wenn man den Leitfaden zum Beispiel anschaut, den viele Institutionen konsultieren, da ist ein detaillierter Leitfaden, wurde vor einigen Jahren entworfen, wo auf jeden Artikel der UNBRK eingegangen wird. Ausnahme Artikel 19, die unabhängige Lebensführung, der wurde einfach verschwiegen. Der hat dann per Zufall gefehlt. Und wenn man den ernst nimmt, dort steht ja drin, dass ein Leben gemäß menschenrechtlichen Vorgaben innerhalb einer Institution nicht zulässig ist. Also ich glaube, wir sind noch so weit weg von einer Deinstitutionalisierung und von einem Überführen in Strukturen, die wirklich auf Menschenrechten basieren, dass man aus höchster Gefühle etwas innerhalb einer Institution zu schauen beginnt. Ich glaube, hier ist es sehr wichtig, hinzuschauen, was im Moment in den verschiedenen Kantonen passiert. Verschiedene Kantone machen sogenannte Selbstbestimmungsgesetze oder Gesetze zur Förderung der unabhängigen Lebensführung. Sehr häufig sind die ganz stark mit beeinflusst worden von den Interessen von Institutionen, die schauen, dass ihre Freunde ihnen nicht abhanden kommen. Das heißt, sie können dann in diesen Gesetzen ambulante Angebote anbieten. Gar nichts dagegen spricht, finde ich, ist durchaus ein guter Weg. Aber gleichzeitig wird die persönliche Assistenz, die eigentlich gefordert wird, auch von der BRK explizit gefordert wird in Artikel 19, die wird eingeschränkt. Also das heißt, wenn man frei wählen könnte, dass Menschen mit Behinderung wirklich mit persönlicher Assistenz leben oder mit ambulanten Dienstleistungen, kein Problem. Dann kann man sich in diese Richtung spezialisieren und weiterentwickeln, wäre auch dringend notwendig. Aber das passiert in der Regel nicht. Also im Kanton Zürich gibt es eine ziemlich klare Bevorzugung von ambulanten Angeboten gegenüber persönlicher Assistenz. Und das ist schon sehr problematisch, wenn man dann das als Modell verkauft, um die UNBRK voranzubringen.
Das ist jetzt absolut in die Tiefen dieser Fachauseinandersetzung eingestiegen. Und tatsächlich, ich sehe das als einen der großen Knackpunkte in dem Feld, wo wir merken, wir erfahren wenig gesellschaftliche Wirkmächtigkeit, weil es dann doch vermeintlich immer nur die Menschen angeht, die betroffen sind, die mit einer Behinderung leben, die Angehörige haben, wo diese Fragen relevant werden. Und gleichzeitig auch da, ich sag, 20% der Menschen in der Schweiz leben mit einer Behinderung. Das sind einfach unglaublich viele Menschen einerseits. Aber die Wahrnehmung und die sozusagen Wertschätzung dieser großen Gruppe der Menschen mit ihren unterschiedlichsten Ideen, Vorstellungen oder eben auch Behinderungen, mit denen sie leben müssen, das dringt offensichtlich nie außerhalb unserer Bubble, außer unserer eigenen Blase hinaus. Und ich meine, meine Einschätzung, Theresia Degener hat einen schönen Aufsatz geschrieben, warum gibt es die Behindertenrechtskonvention jetzt sehr verkürzt? Naja, dass die Behinderten halt auch mal was haben und die Staaten gerade nicht wussten, was sie da unterschrieben haben, welche Konsequenzen da draus zu ziehen sind. Siehst du das ähnlich? Würdest du das auch so einschätzen?
Schwierige Frage. Ich glaube, dass ich würde es etwas positiver sehen. Also für mich ist die UN-Behindertenrechtskonvention natürlich sehr, sehr zentral und nicht nur, damit sie auch mal was haben. Ich glaube, sie ist das stärkste Zeugnis der Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung. Also Menschen mit Behinderung aus der ganzen Welt sind in New York zusammengekommen, um dort die BRK zu schreiben. Also wenn es heute Leute gibt, auch in der sozialen Arbeit, einige Leute, die unterrichten dort, die Haltung vertreten, die BRK ist einfach nur eine Meinung und man kann auch anderer Meinung sein, glaube ich, muss man dem widersprechen, weil es gibt kein stärkeres Zeugnis der Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen. Und als solches, glaube ich, ist es schon unsere Richtschnur, der wir ein Stück weit folgen müssen sollen.
Ich teile diese Einschätzung komplett. Ich sehe die Jahrzehnte, jahrhundertelange Ausgrenzungserfahrung und demgegenüber diese Behindertenrechtskonvention zu stellen, das Recht, Rechte zu haben und die einfordern zu können, wenn auch nicht auf individueller Ebene. Das ist eine große Errungenschaft. Das nenne ich tatsächlich ein wichtiges Moment in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Fragen von Norm, von Abweichung, von mitspielen dürfen oder ausgegrenzt werden. An dem müssen wir uns sicherlich auch fachlich orientieren und tatsächlich das auch gesellschaftlich den entsprechenden Stellenwert einräumen. Ich würde gern mit der Theresia Degener anschließend fragen, sie vertritt diesen doch relativ jüngeren begrifflichen Bereich der Legal Disability Studies. Kannst du da, das ist für mich tatsächlich auch relativ neu, was sind die Legal Disability Studies, was ist deren Kernanliegen?
Also ich bin kein Jurist, für das müsstest du Theresia einladen. Ich glaube, sie sind einfach der Bereich, der sich mit den menschenrechtlich fundierten Ansätzen in den Disability Studies beschäftigt, also mit den rechtlichen Ansätzen. So ist das menschenrechtliche Modell, welches Behinderung definiert als das Wechselspiel zwischen individuellen Faktoren und den Umweltfaktoren. Also bedeutet, dass die Umweltfaktoren relevant werden. Das bedeutet nämlich als ganz klare Konsequenz, dass man Menschen mit Behinderungen ihre Grundrechte nicht mehr vorenthalten darf aufgrund einer Behinderung. Mhm. Und das überlegt man sich immer viel zu wenig, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, es ist nicht mehr zulässig, separiert zu werden beim Wohnen, beim Arbeiten, in der Bildung, im ÖV und so weiter. Und das hat eine sehr große Tragweite. Und wie diese Tragweite ausgestaltet ist, wie man das übersetzen muss, welche Felder es dabei auch gibt, also zum Beispiel Ableismus, ich glaube, das sind alles Topics, womit sich die Legal Disability Studies beschäftigen. Aber als Nicht-Jurist würde ich jetzt da nicht noch weiter in die Tiefe gehen. Was mir noch wichtig ist, wenn wir von den Modellen von Behinderung sprechen, im Sinne der Disability Studies, so gibt es zahlreiche. Es gibt nicht nur das medizinische Modell und das menschenrechtliche Modell, sondern es gibt auch soziale Modelle. Aber vor allem wichtig auch, glaube ich, auch für viele Forschende in der Zukunft, ist das kulturelle Modell von Behinderung, welches Behinderung als Disability beschreibt. Also das bedeutet, dass Ability und Disability zusammengehören, dass Norm und Nicht-Norm zusammengehören, dass Menschen mit Behinderung und die Mehrheitsgesellschaft ohne Behinderung stets zusammengedacht werden müssen. Also wie kommen wir überhaupt zu den Bildern von Behinderung in unseren Köpfen? Die Repräsentation in den Medien, in Filmen, in Büchern etc. wie wir das aufrechterhalten, diese konstante Ideologie, Menschen mit Behinderung eben als medizinisch defizitär zu sehen und damit auch untersuchen zu können, warum Ein- und Ausschluss in unserer Gesellschaft überhaupt passiert. Also wie funktionieren Inklusionsmechanismen und wie funktionieren Exklusionsmechanismen? Das kann man beispielhaft auch mit der Kategorie Disability untersuchen.
Im Kern deine Ausführung dieses, es gibt keine Begründungen mehr zu separieren, diese getrennten Welten, die ja wirklich Jahrzehnte, Jahrhunderte lang alltägliche Lebenserfahrungen von Menschen mit einer Behinderung waren, das genau. aufzubrechen und dort tatsächlich einen Cut zu machen. Ich sag mal, Theresia Degen hat, ich meine, vor 10, 12 Jahren so einen ganz zentralen Satz mal gesagt, einer der wichtigsten Baustellen sind die inklusive Beschulung, dort, wo ja. Menschen früh zusammenkommen. Es war mal so eine starke Aufschlag, sagen, wo sind die Bremsen, wo sind die Behinderer im wahrsten Sinne des Wortes, einer inklusiven Schule und alles das ist seit Jahren, finde ich, gut benannt. Ich denke oft, die angehenden Pädagoginnen und Pädagogen in der Schule, die müssten permanent mit Menschen wie dir, Brian, mit Menschen wie Theresia Degener, mit Udo Sirk und wie sie alle heißen, zusammentreffen und dann müsste man ihnen ein bisschen sagen, dass sie jetzt mal keine Angst davor haben sollen, wenn da ein Kind im Rollstuhl sitzt. Ja, so ist es dann halt. Und ein bisschen mehr Zutrauen in die Menschen selber und das als Kern, dass Menschen mit Behinderung oft gnadenlos einfach unterschätzt werden, weil man sie halt A, nicht kennt und B, weil man denkt, die Sonderbeschulung, die Sonderarbeitsplätze, das wird schon das Beste für sie sein. Und das ist das alte Modell, das du und viele andere zu Recht kritisieren.
Ja, ich glaube, das gibt es natürlich, dass man denkt, das wird das Beste sein für viele Menschen. Ich glaube, das ist auch eine Vorstellung, die sehr viele Menschen haben, teilweise sogar noch in meinem Umfeld. Denken, das sei eine tolle Sache, wenn sie eine Kerze aus der Behindertenwerkstätte kaufen und ich muss dann jeweils dankend ablehnen. Aber ich glaube, es ist eben wirklich viel mehr als nur ein Nichtwissen. Es ist wirklich auch ein gezieltes Aufrechterhalten dieser Strukturen, weil man mit diesen Strukturen so viel Geld verdienen kann. Und ich glaube, das muss man sehen und sehen lernen. Also das ist ein Training, diese Strukturen lesen zu können. Und ich glaube, das muss ganz zwingend in den Ausbildungsgängen passieren, auch in der sozialen Arbeit.
Greifen wir das noch auf jeden Fall. Bietet ihr dort etwas an? Bietet ihr Bildungsbausteine an? Schult ihr Menschen aus diesen Kontexten sozialer Arbeit, pädagogischer Tätigkeit? Bietet ihr sowas an und wird das nachgefragt? Was sind da eure Erfahrungen?
Die Frage ist für mich, wer meinst du mit, bietet ihr das an? Wir sind ja nur eine kleine Arbeitsgruppe vom Netzwerk Disability Studies Schweiz, die alle in anderen Jobs noch drin sind. Ich glaube, es gibt aber einzelne Hochschulen, die hier aktiv sind und die auch diese Module anbieten. Und diese Module, glaube ich, die müsste man kopieren, die müsste man versuchen, in die eigenen Ausbildungsgänge reinzuholen. Ein praktisches Beispiel, die angewandte Psychologie, der ZHW ist jetzt nicht die Disziplin, die ich als erstes in meinem Fokus gehabt hätte, die das Thema Disability Studies aufgreift. Aber dort wurde ich konkret angefragt, hey, kannst du bitte einige Module anbieten für unsere Studierenden? Das habe ich jetzt in diesem Jahr das erste Mal gemacht. Und die Studis waren, glaube ich, sehr begeistert davon und fanden das sehr wichtig. Auch gerade das Stichwort, was du früher genannt hast, wie geht man partizipativ, wie geht man kritisch, emanzipatorisch mit den Themenfeldern um? Das fehlt halt an den allermeisten Stellen. Und ich glaube, hier kann man den Hochschulen teilweise Angebote machen, dann wissen sie immer noch nicht, ob sie es wollen. Und im Idealfall eigentlich, wie es sein müsste, die Hochschulen müssten eigentlich auf Menschen mit Behinderung, auf die wenigen, die es in der Schweiz gibt, die dazu was machen, aktiv zugehen und sagen, hey, lass uns das zusammen entwickeln. Wir brauchen ein Modul, um hier den Horizont und die Perspektive zu öffnen, unserer Studierenden, die das eben nicht lernen, zu lesen, oder sehr häufig nicht lernen zu lesen, warum unsere Gesellschaft so ausgestaltet ist, wie sie ist.
Auch wir in St. Gallen erleben es immer wieder, dass da Initiativen zwar wohlwollend zur Kenntnis genommen werden, aber wenn es dann um die Umsetzung, ums Verändern tatsächlich geht, erleben wir auch eine große Zurückhaltung, um es freundlich auszudrücken. Aus meiner Warte, warum es gelungen ist, diese Themen bis hin zur UN-Behindertenrechtskonvention überhaupt gesellschaftlich sichtbar zu machen, ist sicher dem geschuldet, dass wir in einer Traditionslinie von kulturell, ich finde Verfilmungen wie Crip Camp, der Sommer der Krüppelbewegung, wahnsinnig bedeutsame Filme, die unbedingt in jedes Kurriculum Curriculum gehören. Filme wie Death President Now, also oder Sound of Metal, ja, wo so eine Ich-Perspektive eingenommen wird, wo wie Menschen mit ihren Einschränkungen, Beeinträchtigungen behindert werden, wie sie da damit leben. Siehst du da Anknüpfungspunkte? Gibt es da Menschen, wenn die auf Vorträge kommen, dass man da unbedingt hin muss? Mir fällt so jemand wie Raoul Krauthausen ein, wie die jüngeren Menschen, die aus diesem ganzen, die neue Norm, ja, in diesem ganzen Kontext. Kennst du da weitere Beispiele?
Keine so leuchtenden Beispiele wie jetzt die aus Deutschland, also mit den Sozialhelden, respektive die neue Norm etc., ist mir nicht bekannt. Wir haben natürlich einige wenige Leute auch, die sehr aktiv sind, aber ich glaube, es spricht auch für sich, dass es aktuell kein Zentrum für selbstbestimmtes Leben in der Schweiz mehr gibt. Ich glaube, es gibt aber trotzdem viele jüngere Leute, die Interesse haben, sich hier zu engagieren, aber die zum Teil auch zu wenig abgeholt. Ich glaube, hier braucht es eine bessere Vernetzung, eine größere Vernetzung auch, was die politische Arbeit betrifft. Ich glaube, das, was nötig ist zu tun in der akademischen Welt, das habe ich vorher bereits erwähnt, in verschiedensten Studiengängen, sich mit diesen Fragen, die die Disability Studies als interdisziplinäre Forschungsrichtung überall anbietet und wo es auch weltweit sehr viele Zusammenarbeiten gibt. Du hast den Film des Crip Camps erwähnt, das ist ein Film, den ich fast mit allen Studierenden immer ins Pflichtprogramm nehme, also gerade auch Filme als Botschafter für kulturelle Veränderungen in unseren Köpfen zum Thema Behinderung. Unglaublich wichtig, da geht es eben nicht um pädagogische Konzepte, da geht es ums Zusammenleben und ich finde, es macht unglaublich Mut zu sehen, wie eine kleine Gruppe von Hippies oder Halbhippies zusammenleben und es gibt keine pädagogischen, keine sonderpädagogischen, keine inklusivpädagogischen Regeln, die sagen, wer muss in welchen Zimmern schlafen, wer darf mit wem rumknutschen, sondern man lebt zusammen, man lernt und dann verändert man die Welt. Ich glaube, dieser Film hat ein unglaubliches Potenzial, das zu verdeutlichen.
Deine Erfahrungen sind ähnlich wie meine. Immer wenn ich den mit Studis anschaue, sage ich, danke, dass ich das sehen durfte. Ja, wirklich so, die Welt könnte eine andere sein. Und ich meine, das war immer die Stärke von wahrscheinlich allen emanzipatorischen sozialen Bewegungen, sich vorstellen zu können, dass es anders sein kann. Ja. Und im Crip Camp wird das genauso deutlich. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von uns, das in die Welt zu bringen.
Ja, aber es ist unglaublich wichtig. Und eben so ein kleiner, crazy Haufen verändert dann die ganze Welt. Also das Potenzial in jedem Einzelnen ist so groß, was zu verändern. Und wenn man vor allzu dicken Brettern steht, ich glaube, da bewegt sich niemand mehr. Aber das zu sehen, dass die Bretter vielleicht dick sind, man braucht einen langen Atem, aber es ist absolut machbar.
Ja. Und das Lustbetonte daran und dieses, der macht eine lange Nase zu drehen und sich eben zu emanzipieren heißt, sich nicht alles gefallen zu lassen und einfach frech zu sein und zu sagen, jetzt ist aber auch gut und mal gucken, was das dann bedeutet.
Ich glaube, man müsste aber auch wieder viel mehr soziale Bewegungen schaffen. Bewegungen von Menschen mit Behinderung, die sich konkret für etwas einsetzen. Vielleicht kann ich hier ein Beispiel nennen. Ich bin nicht ganz neutral, bin dort Co-Präsident, also das Beispiel von Sensibility.ch. Das ist ein Unternehmen, das von Menschen mit Behinderung geleitet wird und die Umsetzung der UNBRK befördert. Also sprich Verwaltungen, Schulen, Firmen etc. ganz konkrete Handlungshilfen gibt, ein Consulting auch bietet. Und da merke ich beispielsweise, dass viele junge Menschen mit Behinderungen Interesse haben, mitzumachen, weil sie plötzlich merken, ja, ich kann ja etwas machen und ich kann etwas bewerten. Und solche Initiativen wie zum Beispiel von Sensibility, glaube ich, sind sehr wichtig. Das gibt es viel zu wenig. Meistens ist es immer noch, dann sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, Organisationen von Menschen ohne Behinderungen, die etwas umsetzen für Menschen mit Behinderung.
Und ich meine, das ist in unserem Gespräch jetzt, glaube ich, sehr, sehr deutlich geworden, die unterschiedlichen Vorstellungen darüber, was wo zu tun wäre, wo Behinderung stattfindet, wo Verunmöglichung erzeugt wird. Und gleichzeitig auch ich sehe Leute wie Islam Aliyei, ich sehe für hier die Ostschweiz, Cem Kirmizitoprak mit ihren ganzen selbstorganisierten Zusammenschlüssen, die Mad and Pride Parades, die jetzt auch in der Schweiz stattfinden. Ich meine, das sind alles Aufbrüche, das sind alles Hinweise dafür und darauf, dass da auch jüngere Menschen tatsächlich ihre Themen finden. Die können wir nicht einfach weg bügeln, die können wir nicht einfach nicht mehr sehen. Die versorgen sich, die sorgen für Gehör. Da spielen die neuen Medien eine Rolle. Da spielen auch das Freche manchmal tatsächlich eine große Rolle. Auch wenn es nicht viele Leute sind. Aber ganz ehrlich, die Behindertenbewegung der 80er, 90er, die waren auch nicht viele. Aber die haben die richtigen Fragen gestellt und waren frech genug mit ihren Aktionen tatsächlich, die grundlegenden Dinge gut in den Blick zu kriegen und die Gesellschaft damit zu konfrontieren.
Also ich bin froh um deine Ergänzung. Es gibt natürlich die Leute, du hast gerade Islam zum Beispiel angesprochen, der gerade mit neuen Medien ja phänomenal umzugehen weiß, so viele Leute mobilisieren kann. Wenn immer ich irgendwo mit Islam war, es kommt immer jemand, die ein Selfie mit ihm machen will. Mhm. Das ist schon etwas sehr anderes, sehr Neues, was hier begonnen hat. Ich glaube, es ist aber einfach noch auf wenige oder auf sehr wenige Leute begrenzt. Ja. Und hier das zu verknüpfen zu einer größeren, einheitlicheren Bewegung, ich glaube, da sind noch einige Schritte zu tun.
Ja. Ich denke, wir kommen langsam zum Schluss. Ich hätte noch so eine, anderthalb kleine, naja, ich höre tatsächlich meine Gespräche in dieser Podcast-Reihe eigentlich immer mit so einer utopischen Verortungsfrage, mit so einem Wunsch, mit so einem, was an wichtigen Themen anstehen könnte und wohin die Reise gehen könnte. Brian, wohin könnte die Reise gehen? Was braucht's dringend? Was sind wirklich bedeutsame Punkte, die du dir wünschst oder die wichtig auch für euer Netzwerk wären, für mehr an Institutionalisierung? Du darfst wünschen, darf man sich alles.
Sehr großzügig, vielen Dank. Ich glaube, was es braucht aus meiner Sicht oder was ich mir wünsche, ich komme zum Wunsch vielleicht zurück, viel mehr Widerstand zu leisten. Auch Nein zu sagen, dass wir haben im Moment eine Zeit, wo viele der Errungenschaften, die wir ja aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten, also meine VorgängerInnen, nicht unbedingt ich, die sind im Moment bedroht. Also wir haben das Stichwort vorher gesagt, die drei Zentren in Deutschland. Und hier gibt es immer noch viel zu wenig Aufschrei gegen Ansinnen und Versuche, diese zu demontieren. Das Ganze wird häufig in das Stichwort Sparpolitik verpackt. Und Sparpolitik ist immer auch Machtpolitik. Und ich glaube, das hier ist viel zu wenig an der Oberfläche dieses Thema. Was auch verknüpft ist mit Sparpolitik, die manchmal sinnvoll sein können, aber wo spart man? Dort, wo eben Machtstrukturen betroffen sind. Und hier Widerstand zu leisten, hier Nein zu sagen und hier auch lauter Nein zu sagen, auch eine Bewegung wieder aufzubauen. Ich glaube, das ist nicht nur in den USA nötig, sondern es wird auch je länger, je mehr wieder bei uns in Europa nötig. Das vielleicht so ein großer Wunsch, etwas übergeordnet und im Kleineren vielleicht, Stichwort persönliche Assistenz, neben den Ausbildungsgängen, die dringend eine Weiterentwicklung brauchen, glaube ich, ist das Stichwort der persönlichen Assistenz ungemein wichtig. Immer noch ganz viele Leute, auch in der sozialen Arbeit, kennen die persönliche Assistenz nicht. Das ist das Tool schlechthin, damit Menschen mit Behinderung inklusiv und selbstständig leben können. Es ist immer noch viel zu wenig bekannt. Viel zu wenig Menschen mit Behinderung leben mit Assistenz in der Schweiz. Und das ist, glaube ich, auch im Zuge der Inklusionsinitiative ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das wir viel, viel mehr reden und viel, viel mehr berichten müssten.
Laut sagen Nein zu Entmündigung, zu Abbau, zu diesen politischen Angriffen, auch auf das bereits Errungene und die Alternativen besser sichtbar machen. Assistenzmodell, Inklusion.
Wenn ich einen Wunsch noch anfügen darf als Vertreter der Disability Studies, hier auch eine Stärkung der Disability Studies in der Schweiz zu erfahren, das aufzubauen, das strukturell zu verankern, das zu institutionalisieren. Ich glaube, das ist eines der nächsten sehr wichtigen Punkte oder ein großer Wunsch von mir, wofür ich mich sehr einsetzen werde, auch in Zukunft, damit hier auch eine wissenschaftliche Basis existieren kann in der Schweiz, welche neue Richtungen vorgibt und auch im Sinne der Menschen, im Sinne der Menschenrechte hier Fortschritte erzielt werden können.
Brian McGowan, die Disability Studies, die vielen spannenden Bezugnahmen, die klare Positionierung und das ist auch mein Zugang, deswegen war der Wunsch, mit dir heute dieses Gespräch führen zu dürfen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine klaren Botschaften, für deinen wichtigen Beitrag in unserer Podcast-Reihe und wünsche mir, dich bald mal wieder zu sehen, zu hören und von dir mitzubekommen. Danke, Brian. Mach's gut.
Würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
Wenn ihr Rückmeldung an uns habt, meldet euch bitte unter kontrast@ost.ch. Merci schon jetzt. Der Podcast Kontrast wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule und wird unterstützt von Redline, produziert von Focus Format.